Top Shelf, der Leadership-Podcast für Konsumgüter und Handel mit Dr. Marcel Hane und Florian Schmitz.
Herzlich willkommen. Es ist wieder Top Shelf Zeit. Willkommen zu Folge 7 zu Top Shelf, dem Podcast für Retail und FMCG. Und Florian, erzähl uns doch, wen haben wir heute als Gast bei uns?
Wir bewegen uns heute in der wunderbaren Welt des Teehandels, sind sehr gespannt, den Markt ein bisschen besser kennenzulernen. Und jetzt, wen könnte man einladen, wenn nicht Annemarie Anne Lehninger, die Geschäftsführerin der Ostfriesischen Teegesellschaft. Wir freuen uns auf ein Gespräch, das vermutlich sehr lustig wird. Ja, wir haben in den Vorgesprächen sehr viel gelacht. Sehr direkt und sehr klar. Das ist etwas, was wir an ihr schätzen, gelernt haben und natürlich auch lange Karriere im FMCG und entsprechend viele Insights und eine interessante Reflexion über ihre eigene Entwicklung. Ich denke, wir können uns alle auf das Gespräch freuen.
Und damit herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du bei uns bist.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Bei der Einleitung erröte ich ja schon fast.
Ist immer gut, wenn man sich ein bisschen warm spricht.
Um das zu unterbrechen, Anne, starte doch direkt mal los. Erzähl uns ein bisschen was über dich und vor allen Dingen über die OTG, nämlich dann die Ostfriesische Teegesellschaft.
Genau. Ich bin jetzt seit etwas über 15 Jahren Geschäftsführerin bei der Ostfriesischen Teegesellschaft und alleine der Name ist ja schon schön. Also es ist auch immer ein sehr schöner Door-Opener. Wir sind ja sehr international unterwegs, wenn man die Leute den Namen sprechen lässt. Aber nein, und in dieser Verantwortung, die ich habe, kümmere ich mich um alles, was mit Konsumenten zu tun hat. Und das ist nicht nur das klassische Marketing für Marke und Handelsmarke, sondern auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, der gesamte Teehandel, die Qualitätssicherung, das Thema Nachhaltigkeit, viele Kleinigkeiten auch. Es gibt immer die besonderen Sonderaufgaben des Vorstandes aus der Holding. Ja, und habe vorher in verschiedenen FMCG-Unternehmen gearbeitet. Ich bin bei Mars gewesen, kurz bei Kraft Foods, bei Tchibo. Das, was immer der gemeinsame Nenner da drin war, Familienunternehmen.
Vielleicht ein ganz kurzer Punkt noch, der zum Tee, ostfriesischer Tee, es muss doch speziell was erfüllt sein als Kriterium, damit ostfriesischer Tee sein darf, richtig?
Ja, der wächst natürlich nicht in Ostfriesland, das ist es schon mal nicht. Aber das, was es ist, ein echter Ostfriesentee muss in Ostfriesland gemischt werden. Mhm. Das heißt, wir haben ein Werk in Ostfriesland, welches echten Ostfriesentee herstellt.
Du kennst ja auch andere Segmente oder hast sie kennengelernt in deiner Karriere. Was ist denn das Spezielle am Teegeschäft?
Wir kennen uns. Wir sind, das ist interessant, egal, ich bin letzte Woche in Assam gewesen. Man trifft immer wieder die gleichen Menschen, weil wir arbeiten nicht mit Hedgefonds, wir arbeiten nicht mit großen Konzernen. Wir arbeiten in der Regel mit anderen Familienunternehmen. Und das ist auch, wenn man sich die deutsche Branche zum Beispiel anschaut, dann sind das 60 Familienunternehmen.
Total spannend, ja. War mir persönlich gar nicht so bewusst. Kannst du noch ein bisschen mehr sagen zur Ostfriesischen Teegesellschaft, zur Organisation? Wie groß seid ihr? Wie seid ihr eingebettet? In welche
Marken
Struktur?
Vielleicht
auch. Marken. Ja, natürlich mache ich das sehr gerne. Die Ostfriesische Teegesellschaft hört sich ja an, als wenn wir ein kleines Geschäft wären.
Es klingt schon so nach einem Ladengeschäft eigentlich.
Ja, ne?
So,
mit so ganz hübschen Teekannen und sowas. Nein, wir sind keine Teeboutique, sondern wir sind eins der größten Teeproduzierenden, abpackenden und mischenden Unternehmen in Europa. Wir haben sehr große Marken dabei. Die Marke Messmer sagt fast jedem etwas. Wir haben aber auch kleinere Marken wie Milford oder eben den berühmten Ostfriesentee, den Onno Behrens. Und wir haben rund etwas über 1200 Mitarbeitende an mehreren Standorten in Deutschland, eben genannt auch Ostfriesland, in der Gegend von Hamburg, in Süddeutschland unten, Frankreich. Und wir stellen sowohl Marke als auch Handelsmarke dar, machen Arzneitees, was ein sehr spezielles Geschäft ist, und ein B2B-Geschäft.
Du hast ja schon kurz den Blick zurück in deine Karriere und hast die Station mal genannt. Aber wenn du mal insgesamt zurückschaust, was hat dich geprägt? Also was waren so die wichtigsten Erfahrungen zu Hause, in der Familie, im Beruf, die dich zu der Persönlichkeit gemacht haben, die du heute bist?
Es ist natürlich immer schwierig, über das zu sprechen, was in der Vergangenheit ist. Eine Entwicklung, aber ich glaube eine Gradlinigkeit und eine Direktheit. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn man aus einem Elternhaus zum Beispiel kommt, wo Vertrauen gelebt wird und Vertrauen dann auch in zwei Richtungen, dann ist das ein Wert, der einem sehr wichtig ist und den man auch ins Berufsleben und hinterher auch, sei es, wenn man anfängt, also überträgt, aber auch wenn man später Führungskraft ist, ne?
Woran merke ich denn heute, wenn ich mit dir zusammenarbeite, als dein Direct oder als dein Peer, diese Gradlinigkeit, aber auch das Vertrauen?
Da müsstest du die natürlich jetzt fragen, weil das ist natürlich, Selbstbild und Fremdbild liegt häufig mal auseinander und da gibt es bestimmt auch Einzelpunkte, wo wir mal auseinander liegen.
Wir machen dann noch einen 360 Grad.
Genau. Wunderbar. Nein, ich glaube, das ist eine Konsistenz. Und das heißt nicht, dass man nicht seine Meinung verändern kann, aber dass man grob das Wertegefüge kennt und sich darauf verlassen kann, wie jemand reagiert und dass zum Beispiel auch meine Directs klar ihre Meinung äußern können, sollen und dürfen und müssen. Und deswegen, ja.
Du hast mal gesagt, für dich ist ganz wichtig, dass alles, was du tust, ist mit Leidenschaft und Energie, aber gepaart mit Kompetenz. Bring uns mal ein Beispiel. Wie zeigt sich das am deutlichsten?
Ich glaube, es ist wichtig, diese Leidenschaft mit der Kompetenz zu kombinieren, weil du kannst leidenschaftlich kochen, aber wenn du es nicht kannst, schmeckt es nicht. Du hast aber viel Spaß dabei gehabt. Und das ist,
die anderen halt nicht so.
Die anderen halt nicht so. Und das eine ist natürlich, man muss immer neugierig bleiben. Und man muss immer wieder gucken und immer wieder nach Veränderungen gucken. Und das muss ein Antrieb sein. Wir hatten im Vorgespräch auch ein bisschen über Disruptionen gesprochen. Sind die einem angenehm oder nicht? Ich finde die angenehm, nicht immer, aber in der Regel schon. Und die Kompetenz ist eine Mischung aus Ausbildung, die man bekommt, über natürlich, fängt an in der Familie, fängt an, was Unternehmen anbieten können, was man aber auch selber bereit ist zu tun. Und die Kompetenz kommt dann im Laufe der Jahre auch in vielen Bereichen. Also ich habe bei mir im Beritten sehr speziellen Bereich, die Qualitätssicherung. Und da sind Worte dabei gewesen. Ich weiß, als ich angefangen habe, dachte ich, mein Gott, Pyrrolizidin-Alkaloide, das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Und jetzt kann ich sogar schreiben. Also das ist
bis uns was voraus. So. Was ist, also Kompetenz ist, also, wenn ich das richtig verstehe, sowohl Persönlichkeit für dich, aber eben auch Fachlichkeit. Ja. Was würdest du sagen, du als Geschäftsführerin, was sind die Kernkompetenzen, die du mitbringen musst, in deinem, um erfolgreich zu sein?
Das verändert sich über die Jahre, in denen man arbeitet. Und ich glaube, je weiter man jetzt die Leiter hochklettert, das hört sich immer so doof an, wir haben relativ flache Hierarchien, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr switcht man in den Bereich der persönlichen Kompetenzen weg von den fachlichen Kompetenzen. Weil ich zum Beispiel habe ein exzellentes Team. Lustigerweise nennen die sich das A-Team von das Anne-Team, aber das ist ein anderer Punkt. Und die sind fachlich alle viel besser als ich. Das heißt, mit fachlicher Kompetenz brauche ich da gar nicht kommen, weil das können die besser als ich. Meine Aufgabe ist, die Führungskompetenzen da zu vermitteln und ihnen den Rücken freizuhalten. Und dafür zu sorgen, dass sie die Möglichkeiten haben, ihre fachlichen Kompetenzen auszuleben und zum Wohl des Unternehmens einzusetzen.
Das ist ja eigentlich fast, du und dein Fachwissen sich ein bisschen zurücknehmen, um auch die Spielwiese zu geben.
Ich bin ein fauler Mensch. Ich habe lieber Menschen um mich herum, die besser sind als ich im Fachlichen.
The lazy leader. Du hast schon gesagt, ein roter Faden, der sich durch deinen Karriereweg zieht, ist Familienunternehmen. Sag doch noch mal was dazu. Also was hat das für dich ausgemacht, in Familien, auch ja in ganz unterschiedlichen Familienunternehmen zu arbeiten, mit Blick auf Segment, aber auch Größe, Ausrichtung?
Ich habe da ja sehr unterschiedliche Familienunternehmen gehabt. Und ich bin bei Tchibo gewesen, ich bin bei Mars. Damals hieß es noch FM, Master Foods, egal wie du es nennst.
Wissen ja viele gar nicht, dass
genau, in der Tiernahrung spart, was ein Familienunternehmen ist. Jetzt natürlich die OTG. Und selbst der Schritt in die damalige Nordmilch DMK ist in gewisser Weise ein Familienunternehmen, was damals 10.000 Anteilseignern gehörte. So, der eine Punkt ist der, du denkst langfristig. Du denkst nicht von Quartal zu Quartal. Und du arbeitest langfristige Strategien aus und hast dafür in der Regel sehr schnelle Entscheidungswege. Und das, was wichtig ist bei einem Familienunternehmen ist, oder für mich auf jeden Fall wichtig. Und da kommt wieder vielleicht auch dann hinterher die Kompetenz mit rein, ist es ein professionelles Familienunternehmen ist. Das heißt, ab einer gewissen Größe brauchst du gewisse Strukturen, wie du mit den Mitarbeitenden umgehst, wie du die Mitarbeitenden förderst, aber auch welche Tools du an der Hand hast, dass damit du im Markt erfolgreich sein kannst.
Wenn du jetzt den Blick nochmal zurückwirfst und sagst, Mars beispielsweise, ja, Familienunternehmen, aber auch schon mit Konzernstrukturen und jetzt OTG, welche Rolle spielt Geschwindigkeit dann in den Entscheidungen? Glaubst du, du bist jetzt einfach viel schneller, als wenn du in einer konzernähnlichen Umgebung bist? Ja?
Ja, es gibt bestimmt einige Dinge, die dauern dann mal länger. Das sind natürlich auch Wertediskussionen dann. Aber in der Regel können wir, wenn wir gut vorbereitet sind, sehr, sehr schnell entscheiden.
Bei Mars ist ja auch so, dass sehr viele sind sehr, sehr prinzipiengetrieben, was da auch das Ganze ein bisschen schneller macht. Hast du auch für dich so Prinzipien, wo du sagst, die gebe ich in mein Team, vor allen Dingen, wenn du viel mit Empowerment arbeitest und sagst, die sollen alleine laufen? Was sind da so die Prinzipien?
Wir haben es, bei Mars ist das sehr schön, weil das eben diese einzelnen Worte sind und die sind sehr einprägsam. Dann kannst du jeden nachts wecken und der kann die nennen und weiß auch, was die bedeuten. Bei uns heißt das Fundament. Und das Fundament ist aber aus der Mitarbeiterschaft auch entwickelt worden. Und das ist auch die Grundprinzipien, wie wir arbeiten, wo man natürlich immer sagen muss, der Kunde steht im Vordergrund. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch der Mensch im Vordergrund. Also es muss sich die Waagschale geben. Und dahinter haben wir viele, viele Dinge, die sich mit Verantwortung auseinandersetzen. Und Verantwortung hat ja immer zwei Dinge. Das ist verantwortlich sein und Verantwortung geben. Und beides muss in einer Waagschale sein. Das heißt, wir suchen natürlich auch immer Menschen, die auch Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist das... Das ist ein Begriff, glaube ich, der uns sehr prägt. Davon mal abgesehen, dass wir eine, glaube ich, eine sehr besondere, weil wenn ich spezielle sagen würde, hört sich das komisch an, eine sehr besonders schöne Unternehmenskultur haben. Ein sehr gutes Miteinander. Wir kennen uns.
Was macht die Unternehmenskultur so besonders schön? Also schön ist ein tolles Wort. Das klingt gerade mit Kultur besonders gut.
Direkter Austausch. Menschen, die miteinander umgehen und die zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, dass, glaube ich, 95% sehr, sehr gerne zu uns kommen. Und das, was interessant ist, und es sind nicht nur die Langjährigen, sondern gerade auch viele, die wir neu für uns gewinnen konnten, sagen, mein Gott, das ist hier so besonders. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist eine Freundlichkeit ohne Naivität dabei. Zum Beispiel ein Respekt auf Augenhöhe miteinander umgehen. Das ist aber keine karitative Veranstaltung.
Es geht am Ende doch um Leistung.
Ja. Ja.
War das schon immer so? Ich meine, du bist jetzt 15 Jahre im Unternehmen. Wie hat sich die Kultur verändert?
Wir sind natürlich, der ganze Teehandel ist wahnsinnig tradiert. Das ist auf der einen Seite sehr schön. Das ist wunderschön, es ist eine sehr spezielle Branche. Jede Branche und jeder Sektor sagt von sich, wir sind speziell. Bei uns würde ich sagen, wir sind es wirklich. Aber ist natürlich dann auch sehr gefangen in den Konventionen der Vergangenheit.
Was macht denn das Teegeschäft so speziell dann?
Der direkte Kontakt. Also das ist dieses, losgelöst davon, dass wir mittlerweile 80% mit Kräutern und Früchten machen und nicht mit Schwarztee und grünen Tee, prägt es die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Also dieses mit den Ländern im Ursprung, die direkten Verhältnisse auch zu unseren Lieferanten im Ursprung, pflegen wir sehr, sehr langjährige Beziehungen.
Das heißt, es gibt keinen Zwischenhändler?
Die das abwickeln. Mhm. Ja, Abwicklung schon. Aber wie gesagt, letzte Woche, wo ich in Assam war, dann sehe ich einige von den Menschen, die für uns arbeiten, direkt.
Das weckt ja auch ein riesen Verantwortungsgefühl, wahrscheinlich in einem, wenn man direkt mit den Farmern zu tun hat, die Tee anbauen.
Ja, ja. Und man lernt über jedes Gespräch mit einer Teepflückerin, da lernt man mehr als aus einem NGO-Bericht. Zum Beispiel. Aber da schweifen wir ja ein bisschen ab. Wir kamen ja von der Art Kultur, wie wir. Und du hattest gefragt, was sich verändert hat. wir haben viele von den Konventionen aufgebrochen. Als ich zum Beispiel angefangen habe, da war es ganz klar, Frau Leniger, Sie werden gesiezt. Und Sie siezen jeden, Frau Leniger. Und ich kam aus amerikanischen Familienunternehmen. Das war mir sehr fremd. Oder nach der ganzen Anekdote war, nach der ganzen Zeit der Einarbeitung und das, sprach ich mit meinem damaligen Chef. Und sagt er so, ja, ach, funktioniert alles super. Sag ich so, irgendwas scheint Sie zu stören. Dann sagt er, ja, das mit Ihrer Kleidung. Sag ich, was mit meiner Kleidung? Ein wenig mehr Schwarz wäre schön.
Etwas dezenter, ja. Hast du zu
weil ich so,
zum
weil Montag. Ich so, genau, weil ich so gesagt habe, wo ist das Problem? Form oder Farbe?
Aber Form oder Farbe? Aber das hast du ja aufgenommen, weil heute bist du ja ganz in Schwarz.
Genau. Naja, und das Lustige war aber auch das, meandert sich dann irgendwann aus. Ich weiß, irgendwann 3 Monate später, wenn jemand vor mir sagte, schickes rotes Kleid.
So schnell kann Kulturwandel
ja, genau.
Doch gehen.
Ja, aber das sind ja keine wichtigen Dinge, aber das sind so kleine Signale. Oder dass wir vor ein paar Jahren gesagt haben, wir duzen uns alle.
Ja, das macht dann schon einen Riesenunterschied, ja. Du hast ja, wenn wir über den Kulturwandel sprechen, das vorhin mal gesagt, weniger Hierarchie und das vorhin gesagt, wir suchen immer Leute, die Verantwortung übernehmen. Was hat sich noch verändert und was ja auch immer eine spannende Frage ist, ich glaube, nach 15 Jahren in der Geschäftsführung kann man das auch fragen, wo siehst du deine Handschrift? Also wo hast du den Anne-Leninger-Stempel aufgesetzt?
Das musste man jetzt auch wieder die Mitarbeitenden fragen. Ich glaube schon, dass ich etwas unkonventioneller und etwas direkter bin als die standarddeutsche Führungskraft. Also auch direkter, jetzt bin ich ja auch gebürtige Westfälin. Das heißt, da wird auch mal eine rote Linie überschritten, mit allem Respekt. Das ist meine Persönlichkeit. Ich glaube aber, dass viel wichtiger ist, welche Handschrift man im Unternehmen hinterlässt. Und das, was ich schon gemacht habe, ich habe sehr, sehr stark den Kontakt in den Ursprung ausgebaut. Die ganzen Nachhaltigkeitsprogramme, damit habe ich begonnen. Wir haben natürlich in der Markenführung sehr viel verändert. Auch und dass wir da mit der Marke stehen, wo wir heute stehen, das ist dem Team zu verdanken. Und am Ende des Tages ist es immer das Team. Und ich kann sagen, ich habe entweder Glück gehabt oder ein gutes Händchen in den Leuten, die ich rekrutiert habe.
Was war denn in der Markenführung der größte Hebel?
Der größte Hebel, also einer der wirklich großen Hebel war, dass wir die Marke komplett auf blau gezogen haben. Das heißt, wir haben in diesem bunten Teeregal einen Anker geschaffen. Das heißt, du findest die Marke und der Verbraucher kann sich sehr konsequent für unsere Marke entscheiden, obwohl er auch häufig nach Sorten sucht. Aber er weiß jetzt, das Blaue, das ist Messmer.
Ich hatte noch eine Frage zur Kultur und zur Familie am Ende. Also ihr habt ja jetzt gerade bekannt gegeben den Wechsel auf die Next Gen, ja, die ja auch im Unternehmen arbeitet. Mhm. Was macht das denn für, was bedeutet das für euch als externes Management in Anführungszeichen? Was bedeutet das für die Mitarbeitenden?
Die Veränderung im Unternehmen ist nicht groß, weil Anna und Sarah sowieso schon länger im Unternehmen jetzt tätig sind und wir im Beirat einige Veränderungen haben. Ich glaube, das, was es jedem Mitarbeitenden im Haus gibt, ist die Sicherheit, dass wir ein Familienunternehmen bleiben. Und das macht deutlich, wofür wir arbeiten. Wir arbeiten nicht für Quartale, sondern wir arbeiten für Enkelfähigkeit.
Ist das euer Schlagwort auch, dass ihr auch gerade nutzt?
Nee. Vielen Familienunternehmen eigentlich.
Ja, das ist, ich glaube, dass
da steckt ja unglaublich viel drin.
Aber ich sag mal, natürlich kann man sagen, ist eine Phrase, aber ich finde, sie trifft es einfach.
Das ist aber vielleicht auch eins der Prinzipien, was wir eben angesprochen haben. Wenn alle wissen, wofür sie arbeiten und sagen, ich muss direkt denken, macht das Sinn für die nächste Generation?
Und dann sind wir wieder bei der Langfristigkeit.
Genau, exakt.
Und nicht beim Quartalsbericht.
Nochmal der Blick zurück auf diese Anfangszeit, der Einstieg bei der OTG war ja auch deine erste Geschäftsführung. Mhm. Was ist denn dein Lernprozess jetzt mit mehr als einer Dekade später? Also was machst du heute anders als Geschäftsführerin, als du es damals gemacht hast?
Ein wesentlicher Punkt ist Sicherheit.
Weil für dich oder für andere?
Ich hoffe für beide Seiten. Nein, ich glaube, das ist Sicherheit im Auftreten, Sicherheit in den Dingen, die man tut. Vor allen Dingen, ich hatte vorher eine Position, ich kam aus dem Marketingbereich heraus. Mhm. Und wenn man dann andere Bereiche mit übernimmt, die auch durch ganz andere fachliche Dinge, dann habe ich mich auf einmal in Bereiche bewegt, wo ich nicht, jetzt mal losgelöst von der Persönlichkeit, aber wo ich fachlich komplett unsicher war. Keine Ahnung hatte. Null Ahnung. Ich hatte die ganze Qualitätssicherung.
Thema Nachhaltigkeit auch.
Nachhaltigkeit kam dann hinterher, dass das habe ich wirklich angefangen, zu dem Thema aus dem Null aufzubauen. Aber bei uns ist Qualitätssicherung ein wahnsinniges Thema. Wir analysieren auf tausende Pflanzenschutzmittelrückstände und. Also das, der Tee, wie er da so steht, und ich trinke jetzt hier gerade eine wunderbare Messmer-Minze, das ist nicht so, dass da einer hinten in Thüringen in den Garten geht und ein bisschen Minze pflückt, sondern da musst du um ganz viele Dinge dich kümmern. Du musst dich um ätherische Ölgehalte kümmern. Du musst die richtige Mischung finden aus verschiedenen Ländern. Du musst gucken, dass du keine Rückstände drin hast. Das muss immer gleich schmecken als Markenartikel. Das sind so viele Dinge, auf die wir achten. Und das ist ein langer Lernprozess.
Wahrscheinlich auch viel Schulung vor Ort, oder? Mit denjenigen, die es anbauen.
Ja. Und guck mal, wir sourcen das Produkt, wir haben 2000 Rezepturen aktiv. Die werden aus ca. 900 Komponenten gebaut. Die kommen aus 90 Ländern. Davon, würde ich sagen, sind 4/5 Schwellenländer. Das ist komplex. Und am Ende steht hier
eine Münze.
Ne? Münztee.
Ist das dann immer ein Blend, den ihr zusammenstellt aus unterschiedlichen, sodass ihr wisst, okay, das ist den Geschmack, den wir treffen wollen, dann wird so lange gemischt, bis ihr es habt?
Genau, also wir haben bei uns höchstgradige Experten, die sitzen im Tee-Einkauf, Tea-Taster nennen die sich auch, ist vergleichbar mit einem Sommelier. Und die sorgen dafür, dass unsere Markenartikel immer gleich schmecken. Ein Messmer-Klassik muss immer nach dem Messmer-Klassik schmecken. Die Minze schmeckt so wie die Minze, egal wie die Ernte war. Dann muss man eben spielen, dann habe ich eben einen anderen Ursprung stärker mit drin.
Nennt man das auch Cupping? Beim Kaffee nennt man das ja Cupping, wenn man das durchgeht.
Die Tee-Taster haben bei uns mehrere hundert Tassen, die am Tag probiert werden und auch geschlürft werden und auch ausgespuckt werden.
Sehr geräuschvoll wahrscheinlich in der Umgebung.
Deswegen, ich muss auch immer aufhören, wenn ich jetzt hier trinke, dass ich darf ja nicht vor dem Mikrofon.
Nicht leise geräuschvoll trinken, bitte.
Nicht die, genau.
Nachhaltige Lieferketten, nicht nur regulatorisch getrieben, sind ja also eines der großen Themen in der Branche aktuell. Und im Tee steht da ja immer schon auch im Blickpunkt. Was macht ihr denn als OTG, um Nachhaltigkeit sicherzustellen, um auch Arbeitsverhältnisse vor Ort zu beeinflussen. Wir haben im Vorgespräch gelernt, dass Deutschland ja nur für 1% des weltweiten Teehandels steht. Also wie groß ist auch was könnt ihr überhaupt machen? Wie groß ist der Hebel?
Wir alleine können nichts. Und das ist das auch, was sich egal immer überall durchzieht. Du kannst das nur im Team. Du kannst das nur mit starken Kollaborationen, nennen wir das. Und deswegen engagieren wir uns sehr stark, sei es im Verband, sei es in der Ethical Tea Partnership, sei es mit unseren Lieferanten gemeinsam oder aber auch verschiedenen NGOs. Und wenn man sich mit mehreren zusammentut, dann kann man andere Projekte aufsetzen. Und für uns ist immer wichtig, dass wir die Projekte, die wir machen, dass die systemischen Wandel hervorbringen.
Das heißt,
wir sind keine Philanthropen, die reingehen und spenden, sondern wir machen Projekte mit den Menschen vor Ort, die entwickelt werden von den Menschen vor Ort und auch dort umgesetzt werden. Also das ist nicht jetzt so am deutschen Wesen, will die Welt genesen. Ne?
Zum Beispiel, also, was ist das für ein Projekt?
Wir haben sehr lange mit UNICEF über viele Jahre zusammengearbeitet in Indien, wo es darum ging, das sogenannte Trafficking, also das heißt, dass junge Mädchen aus den Landregionen in die Stadt gebracht wurden in sklavenartige Verhältnisse. Wir arbeiten daran, dass junge Mädchen lernen, dass sie nicht minderjährig verheiratet werden sollen. Wir arbeiten daran, dass junge Mädchen lernen, dass sie ein Recht auf Schulbildung haben. Und.
Das ist eine Aufgabe, die weit über den Tee eigentlich hinausgeht.
Ja. Das ist unsere Workforce. Das sind also der Teehandel wird zu 80% durch Frauen getragen. Und wenn ich jetzt dann darauf komme, welche Länder das sind. Das ist Indien, das sind viele afrikanische Länder. Wenn ich dann über Gender Equality spreche, dann spreche ich nicht über Pronomen.
Das heißt, rede ich. Das ist eine völlig andere Diskussion.
Ganz andere Diskussion.
Das heißt aber auch, das Thema Nachhaltigkeit ist dann, viele verstehen Nachhaltigkeit mit dem Bereich Klimaschutz. Das heißt, hat für dich auch nochmal eine viel weitere Bedeutung. Ja?
Der Klimaschutz hat für uns insofern, weil wir die Auswirkungen direkt spüren.
Ähnlich wie im Kaffee und im Kakao?
Ja, natürlich. Oder? Also es gibt Hochrechnungen, dass es in Assam in 30 Jahren kein Tee mehr gibt. Und letzte Woche haben wir wieder auch die Zahlen gesehen. Die Niederschlagsmenge zum Beispiel bleibt gleich. Aber der Zeitraum, über den sie fällt, ist nur noch die Hälfte. Und das hat die Auswirkung, dass es in der Zeit, wenn es regnet, verstärkt regnet. Du hast also Tee wird angebaut in das sind bergige, also Hügel, also tropisch. Dann führt das dazu, dass du Floodings hast, also Land. Mhm. Wird
weggeschwemmt.
Weggeschwemmt, ja. Danke. Und es führt aber auch dazu, dass du zum Beispiel ganz anderen Befall mit Insekten und Ähnlichem hast. Also da könnte man jetzt sehr, sehr lange drüber, aber wir spüren die direkten Auswirkungen des Klimawandels in fast allen Rohwaren, die wir haben, weil sich eben die Erntezeiten und Zyklen verändern und die Produktqualitäten dadurch auch.
Und die Preise natürlich dadurch auch.
Und die Preise dadurch auch.
Dieses gesellschaftliche Engagement macht er jetzt eben auch schon eine Zeit. Was sind so die Learnings, die er rausgenommen hat? Also was funktioniert gut? Wovon habt ihr euch auch verabschiedet und getrennt?
Alles das, was wir direkt mit dem, ich sage immer Ursprung, mit den Ländern, aus den Ländern heraus entwickeln, funktioniert gut. Das, was hier konzipiert wird am weißen Tisch im Elfenbeinturm, funktioniert nicht. Das heißt, du kannst nicht mit dem Wertegefüge, welches wir haben, an die Länder gehen, weil du musst, es muss sich aus dem Land heraus entwickeln, aus der Kultur des Landes. Und die ist in Kenia anders als in Indien.
Wir sprechen ja die ganze Zeit schon viel über deine Entwicklung, was sich verändert hat. Und es ist ja so, dass einfach Dinge gut laufen. Aber es gibt auch immer wieder Momente, in denen Dinge nicht gut laufen, in denen man persönliche und berufliche Krisen hat. Hast du eine Krisenerfahrung mal gehabt in deinem Werdegang?
Hiccups, eine ganze Menge, sehr viele.
Was hilft dir da so durchzukommen? Ich glaube, gerade bei so einer so klassischen Krise ist wahrscheinlich, irgendwo fällt eine Ernte aus.
Also neben einer Tasse Tee meinst du, was hilft da sonst noch?
Neben einer Tasse Messmer-Tee.
Nee, genau. Das ist eine Mischung. Das hängt immer natürlich auch dann von der Krise ab, ob das eine persönliche Krise ist oder ob das etwas im Unternehmen ist. Im Unternehmen ist man in der Regel nicht allein und hat Kollegen, mit denen man das gemeinsam löst. Das, was häufig hilft, ich denke, man muss, und vielleicht kommt das zurück von dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist die Sicherheit, die man über die Jahre entwickelt. Und die Sicherheit führt auch zu einer gewissen Selbstverständnis, was man hat, und einer gewissen Ruhe in sich selbst. Das heißt, dass man nicht gleich losrennt und hektisch in alle Richtungen läuft, sondern erstmal mal für sich guckt, wie schlimm ist das jetzt eigentlich, was hier passiert. Großteil relativiert sich dann in der Regel. Und persönlich hilft mir Natur, Ruhe. Also ich umarme jetzt keine Bäume, aber ich gehe gerne auf Berge und Sport. Und das andere ist eben Austausch dann mit kompetenten Menschen.
Hinweis, Berge heißen in Ostfriesland Deich, oder?
Nein, ich bin ja nicht in Ostfriesland. Nein. Berge heißt für mich wirklich, fängt bei Alpen an und geht hoch bis in den Himalaya.
Also viel Selbstmanagement, ja, das du dann betreiben musst und eben in den Austausch, in die Kommunikation gehen. Wir wollen ja auch immer was an die Next Gen weitergeben. Mhm. Also wenn du zurückschaust und dann so deine bisherige Laufbahn Revue passieren lässt als Führungskraft. Was sind so die 2, 3 wichtigsten Lektionen, die du gelernt hast?
Ich glaube, man muss sehr gut in sich selbst reinhören und wissen, was man selber möchte. Zu gucken, was möchte ich und nicht, was ist die Erwartungshaltung von anderen an mich.
Und wenn hast du das gelernt? Oder gab es da eine Erkenntnis?
Gute Frage. Theoretisch kann ich das schon sehr lange. Das Praxis umsetzen ist ja dann immer noch mal was anderes. Ich mache seit 20 Jahren Yoga zum Beispiel. Und dann setzt du dich natürlich viel mit solchen Dingen auseinander. Aber wie gesagt, das eine ist theoretisch auf der Matte und das andere ist dann praktisch im täglichen Leben. Und da hilft es dann eben, wenn man das länger macht, dann kann man es. Aber ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, für sich klar zu sein, was ist mir wichtig.
Vielleicht war so eine Herausforderung, du hast vorhin einmal erwähnt, dass der Teebereich eine sehr tradierte, ein tradiertes Bild hat, ein tradiertes Geschäft auch ist. Jetzt warst du ja sehr früh auch als Frau sehr stark in der Verantwortung. Da warst du wahrscheinlich auch ganz vor vielen, vielen Jahren one of a kind, oder? Wenn das so tradiert war.
Bin ich auch immer noch.
Immer noch.
Immer noch. Also es sind tatsächlich, auch wenn ein Großteil Frauen arbeiten, es sind wenig Führungskräfte da. Und wie gesagt, ich habe euch das, glaube ich, auch im Vorfeld erzählt. Es gibt immer so eine große Branchenveranstaltung, das ist das Tea-Trade-Dinner in London. Ganz honorige Veranstaltung im Savoy. Und ich bin die zweite Frau gewesen, die da gesprochen hat. Und die zweite Frau, die aus Deutschland kam. Also ich war die erste vom Kontinent. Das ist sonst eine sehr englische Veranstaltung, wo sehr viele Menschen aus Indien und aus den Ursprungsländern kommen. Und dieser Punkt, alleine eine Frau einzuladen, und es wurde ein Gerücht korportiert, weil du bist dann Chair dieses Dinners, es sind 350 Leute, und du wirst introduced von dem Chair des Vorjahres. Und es wurde mal korportiert, dass er nicht gekommen wäre, weil ich eine Frau bin.
Das ist ja jetzt nicht Jahrhunderte
also,
her.
Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also, ne, aber das sind dann manchmal so Gerüchte. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da gab es andere Gründe. Aber wir sind schon sehr wenige und die Reaktion hinterher von vielen Frauen darauf war, dass sie es einfach toll fanden, dass eine Frau da gesprochen hat und ich eben auch über Frauenthemen gesprochen habe. Weil, also Anekdote, du hältst eben eine Rede auf diesem Dinner und es geht eigentlich, es ist sehr englisch, weniger um den Inhalt, sondern darum, wie lang diese Rede ist, weil jeder Tisch wettet, wie lang die Rede ist und jeder schmeißt 10 Pfund in einen Topf und derjenige, der am nächsten dran ist, gewinnt den Topf von diesem Tisch, also dann irgendwie 130 Pfund. Und also,
aber niemand hatte auf 3 Stunden gesetzt.
Nein, ich meine, der Punkt war der, ich habe auch am Anfang gesagt, ihr könnt euch jetzt entscheiden, es gibt 2 Möglichkeiten. Ich bin Deutsche, es wird kurz, ich bin Frau, es geht lange. Ne? Also das ist.
Wir kommen von den Lektionen, die du als Führungskraft gelernt hast. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das würdest du gerne auch weitergeben mitmachen? Aber das ist ja ein sehr starkes Statement oder ein klares Statement. Man muss sich frei machen auch von den Erwartungen der anderen und wirklich sich klar sein, was will ich eigentlich?
Ich glaube, wenn man sich klar ist darüber, was man will, und dann kann man da sehr viel Energie rausziehen, weil dann setzt man sich selber auf den Fahrersitz und nicht auf den Beifahrersitz. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was jedem auch klar sein muss. Du hast immer Zwänge in jedem Unternehmen aus den Gegebenheiten. Und aber du hast auch immer die Wahl, es entweder anders zu machen oder dich selber zu verändern.
Also eigentlich, man hat eine Freiheit, auch wenn sich das oft nicht so anfühlt.
Ne? Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass man auf dem Fahrersitz sitzt. Seines Lebens und nicht gefahren wird.
Das sind, glaube ich, 2 wichtige Botschaften an junge Führungskräfte. Nimmst du da, du hast vorhin gesagt, ihr verjüngt euch und ihr sucht Leute, die Verantwortung übernehmen. Wir hatten vor der Aufnahme, haben wir mal über Gen Z gesprochen und über die Herausforderungen, auch die nächste Generation hat. Nimmst du eine Veränderung wahr in der, also sind junge Führungskräfte heute anders, als sie das früher waren?
Ich glaube schon, ja. Nicht nur ich glaube, ich sehe das auch. Sie sind differenzierter, sie sind klarer auf dem, was sie wollen, was sie nicht wollen. Häufig auch insbesondere auf dem, was sie nicht wollen, was ja durchaus legitim ist. Sie haben ein Wesen, also als ich angefangen, hat man noch viel hierarchischer gedacht. Und das wurde von oben nach unten durchdekliniert. Das ist nicht der Fall, sondern es wird mehr nach Konsens gesucht. Das ist eine andere Art der Zusammenarbeit.
Hat das auch Veränderungen in dem Bereich Verantwortung? Also wenn ich jetzt gerade an Gen Z denke, die ja wirklich mit dem Thema Klimawandel und Co. auch groß geworden sind, was für uns damals im Start der Karriere eigentlich noch kein Thema war. Da gab es vielleicht mal irgendwann so, die Ozonwerte waren zu hoch und man durfte beim Sportunterricht nicht mehr draußen raus. Aber das Thema war noch nicht so präsent. Geht das einher mit, dass auch mehr Bewusstsein für Verantwortung da ist? Und trägt das mit zu diesem Thema Enkelfähigkeit auch mit bei?
Ja, ich glaube, also das, was ich ganz interessant finde, insbesondere wenn man das ganze Thema der Nachhaltigkeit schaut, dann gibt es natürlich viele Aspekte, die da drin eine Rolle spielen. Die beiden großen Punkte sind alle sozialen Themen, insbesondere natürlich in unserem Sektor. Und das andere ist das Thema Klimawandel. Der Unterschied ist, und das ist vielleicht ein bisschen Generationenunterschied, ich glaube, die älteren Leute gucken mehr auf soziale Gerechtigkeit. Die gucken mehr darauf, wie arbeiten die Menschen, wie sind die Arbeitsbedingungen. Jüngere Menschen gucken stärker auf den Klimawandel und die Veränderungen, weil die natürlich auch für sie im täglichen oder in dem zukünftigen Leben stärker zu spüren sind.
Das hast du ja gesagt, du hast auch ein Team, das zum einen fachlich sehr stark ist, aber wahrscheinlich auch grob gemischt und divers ist. Wie schaffst du es zu sagen, du verbindest genau diese unterschiedlichen Werte von zum Beispiel jung und alt, dass da einfach was Besseres zusammen rauskommt?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das geht auch wieder zurück, wie wählt man Menschen aus? Und da bin ich ziemlich einfach gestrickt. Wir haben eine gute HR, die weiß, was fachlich gesucht wird. Also das Fachliche. Aber das, wonach ich gucke oder was ich versuche, ist, Menschen zu finden, die, wichtig ist erstmal die Motivation. Und die Motivation, warum du bei uns beginnst, muss mit unseren Kernwerten übereinstimmen. Das ist das eine. Das zweite ist, wie teamfähig sind die Menschen untereinander. Das heißt, wie passen die zusammen? Das heißt nicht, dass die gleich sein müssen. Aber wenn du das gleiche Grundwertgefüge hast, dann kannst du dich über die Sache streiten, dann kannst du dich darüber streiten, wie du es machst, aber nicht, was du machst. Und das ist für uns immer ganz wichtig. Insofern gucken wir auch, machen wir viel so Sachen mit so Speed-Datings. Das heißt, ich würde immer nur eine Führungskraft einstellen, wenn die Peer-Group, die Kollegen, mindestens drei, die auch gesehen haben.
Das heißt, wenn aber schon im Gespräch jemand sagt, oh, ich trinke gerne einen Kaffee so raus, oder?
Nein, wenn derjenige dazu sagt, ich muss den Feind kennen, ist das in Ordnung.
Jetzt haben wir aber auch immer noch eine traditionelle Frage bei uns bei Top Chef, nämlich wenn du selber mal jemanden hier gerne sitzen haben möchtest, wen würdest du denn empfehlen und sagen, Florian Marcel, geht mal auf die Person zu, weil das ist so inspirierend, die muss unbedingt bei Top Chef vors Mikrofon.
Ich kenne sehr viele sehr inspirierende Menschen und insbesondere inspirierende Frauen auch. Man muss mit denen vorher sprechen, ob sie das machen. Das hängt davon ab, in welchem Unternehmen sie tätig sind. Und ich hoffe, dass das gelingt, dass man über das Unternehmen spricht und nicht nur die eigene Person dann in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und insofern kann ich euch jemanden nachreichen.
Das machen wir und es geht immer um die Learnings, die man daraus ziehen kann, weil das ist ja der Sinn und Zweck auch von Top Chef, genau das mit weiterzugeben an die Nächsten und da zu inspirieren.
Gibt es denn noch einen letzten Gedanken, den du mit den Hörerinnen und Hörern draußen am Äther teilen möchtest?
Trinkt mehr Mesmer-Tee. Das war der Werbeblock.
Was ist deine Lieblingssorte?
Ach, ich mag fast alle. Das hängt vom Tagesverlauf ab, vom Monatsverlauf. Im Sommer sind das Coolties, jetzt ist es gerade die Minze. Dann,
du hast gesagt, Pflaume ist zurück. Auswahl,
die Pflaume ist zurück, ja, und jetzt kommt ganz toll, jetzt kommt Bridgerton. Also wir machen Bridgerton-Tees. Und
das hatte ich gesehen.
Ich weiß schon, wenn die Staffel startet. Dann wird abends eben auch ein Tee dann dazu getrunken.
Ja, was sollen wir jetzt noch sagen? Also danke, dass du da warst. Ja,
vielen lieben Dank und auf eine gute Tasse Tee, würde ich sagen.
Genau. Ne? Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke sehr. Dankeschön.